das Bild aus. Und genau, hier bin ich nach heute Morgen mit Herrn Ehren auf Session für Gottes Wort. Und genau, und mit den Gedanken Gottes beschäftigen. Heute Morgen habe ich ein Wort aus dem 1. Korinther 15 gelesen, und genau, lasst uns das einfach mal lesen und dann schauen wir mal, was wir da beten und tun können. Dürfte das mal sehen. Also wenn ihr stimmt, ist es okay, sonst wird es ja nicht brennen. Genau, also ich lese das 1. Korinther 15, 57, ist nicht ganz so einfach, aber schauen wir mal. Das ist eigentlich der Text von der Auferstehungshoffnung. Also wenn aber dieses verweltliche Unverweltlichkeit anziehen, dieses sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist, O Tod, dein Sieg? Wo ist, O Tod, dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Und Gott aber sei Dank, durch Jesus Christus, unseren Herrn, schenkt er uns den Sieg. Darum geht es, lass uns nochmal leben. Herr Jesus, danke, dass du für uns am Kreuz gestorben bist und uns den Sieg erworben hast. Danke, dass du geplant hast, dass wir im Sieg leben und in Sieg wandeln. Und Herr, das möchten wir auch, und da möchten wir von dir lernen, möchten uns ja auf dich konzentrieren und von dir geführt und geleitet werden. So segne dein Wort und schließ du, Heiliger Geist, uns auf dieses Wort auf, was das für uns bedeuten kann. Mit sei Dank und Preis im Voraus. Amen.
Amen.
Amen. Ja, was mich eigentlich die letzte Zeit so bewegt hat, ist der Gedanke, dass wir oft ein Leben wählen im Sieg, ein Siegesleben leben sollten und sollen nach Gottes Wünschen gehen. Und für sein Siegesleben gibt es eigentlich kein Geheimrezept. Es gibt kein Geheimrezept, das uns ein Leben in der Siegeskraft Jesu ermöglicht, sondern es ist alles offenbar. Alles ist vorhanden und geschrieben. Das Leben im Glauben ist kein Sprint, so wie ein 100 Meter Läufer, der mit kurzer Distanz in höchster Geschwindigkeit läuft, sondern unser Glaubensleben ist ein Marathonlauf, ein Dauerlauf. Es geht um Geduld, um Ausdauer und um Durchhaltevermögen in unserem Glaubensleben. So, ein Leben in der Siegeskraft, in Sieg Jesu zu leben, das hat etwas zu tun mit Karfreitag, wo Jesus für uns gestorben ist. Es hat etwas zu tun mit dem Opfertod Jesu. Es hat etwas zu tun mit dem Ostersonntag, mit der Auferstehung Jesu und mit der Himmelfahrt Jesu. Es hat etwas zu tun mit Pfingsten und mit der Ausgießung des Heiligen Geistes. Das sind zentrale Ereignisse im Christenleben. Mit was haben wir es zu tun? Also der Text sagt eigentlich, verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist dein Sieg? Wo ist, o Tod, dein Stachel? Der Stachel des Todes ist die Sünde. Und die Kraft der Sünde ist das Gesetz. Und dann schreibt Paulus, Gott aber, also dieses Aber sagt, wir sind nicht mit diesem Tod so verbunden, dass es keine Lösung gibt für die Situation. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt. Gott gibt uns den Sieg durch unseren Namen Jesus Christus. So, mein erster Gedanke ist, wie sieht denn das Gesicht des Todes aus? Wir beschäftigen uns nicht ganz mit dem Tod, das ist ganz normal, das ist etwas Negatives, Unangenehmes. Aber wir wollen ein paar Gedanken dazu sagen, um dann später zum Thema Sieg zu kommen. Das Gesicht des Todes. Ich hab das schon mal erwähnt, ich muss es nochmal wiederholen. Also, da geht es um eine Beschreibung von der Frau des ersten Pastors der Gemeinde Walter Lausdorff. Sie schreibt, der Tod ist, also schreibt es anlässlich des Todes ihres Mannes, den sie sehr geliebt hat. Der Tod ist ein Zerstörer, er ist ein Räuber, er ist ein Beender des Lebens, er ist ein Killer von Träumen. Er hat ein schreckliches Gesicht. Ich habe das hässliche Gesicht des Todes gesehen. Ich habe gesehen, wie eine Fledermaus unter dem Tod in einer Falle lag und mehrere ihrer Leute wenigstens tot neben ihr. Ich habe das unschöne Gesicht des Todes gesehen, als ich sah, wie ein sehr schöner Vogel auf- und abflatterte und nach seinen Kameraden suchte, der von einem Auto überfahren war. Der Vogel flog hin und her und versuchte, den überfahrenen Partner zu erwecken, aber er wehrte sich. Der Tod ist grausam und ein unfairer Gegner. Er kämpft schmutzig. Ich sah das schreckliche und unschöne Gesicht, als der Tod das strahlende Licht in den Augen meines Ehemannes auslöschte. Tod, wo ist dein Sinn? Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sinn? Dann gedacht, wir müssen den Tod kontrastieren mit der Auferstehung Jesu. So, es geht um den Sieg über die Sünde. Das Ergebnis der Sünde ist der Tod. Die Folge, die Konsequenz der Sünde, die in die Welt gekommen ist, ist der Tod. 1. Mose 2 und 3. In 2 und wird uns Gott sagen, was passiert mit den Sündigen. Und in Kapitel 1. Mose 3. Haben die ersten Menschen gesündigt und das ist eigentlich auch immer, was Gott gesagt hat. So, wenn aber diese zur wesentlichen Unverwesentlichkeit, also eine sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, das heißt, das Verwesentliche ist das Vergängliche. Und ich habe da jetzt so ein schönes Bild vor Augen, aber es ist ein gutes Bild. Ich habe eine Kompost draußen und in diesem Kompost draußen, Abfälle. Und da gibt es dann viel Biomasse und im Winter häuft sich dieser Kokosdauer an. Und dann, wenn es Frühling, Sommer wird, dann gibt es die warmen Temperaturen, dann ist da Feuchtigkeit und dann einmal wie aus dem Nichts kommen weiße Würmer, weiße Würmchen. Und diese Würmchen fangen an, diese Biomasse umzusetzen, in den Fressbio oder in einfach, also diese Massen waren da. Sie vermehren sich. Und wenn dann die Feuchtigkeit weg ist, dann verschwinden sie wieder. Aber was ich in Verbindung bringe mit dem Tod, ist ein süßlicher Verwässerungsgeruch bei diesem Kokoshaufen. dieser Verweisungsgeruch des Todes, das ist ein unangenehmer Geruch. Der Tod ist etwas Fremdes für uns Menschen, denn Gott hat uns nicht für den Tod bestimmt, sondern zum Leben. Gott will, dass wir leben. Er hat eigentlich beschlossen, dass wir ewig leben sollen. Wenn die Sünde nicht in die Welt gekommen wäre, hätte Adam und Eva und vermutlich auch Kinder, ich weiß es nicht, aber zumindest die ersten Menschen hätten ewig gelebt, wären nicht gestorben. So, das Problem in unserer Welt ist nicht ein Mangel an Geld, ist nicht mehr Technik und mehr Wissen, sondern das Problem in dieser Welt ist die Sünde. Verschlungen ist der Tod in sich. Dann heißt es dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht. Also, wenn es verwendet Unvollendigkeit ein und es sterbliche Unsterblichkeit. Unsterblichkeit heißt Ewigkeit. Wenn diese Unsterblichkeit und Unvollendigkeit stattfindet, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht. Verschlungen ist der Tod. In sie. Eigentlich, und dann heißt es, wo ist nun Tod dein Sieg? Das klingt sehr provokativ. Also, Paulus schreibt hier, wo ist nun Tod dein Sieg? Nachdem er das 15. Kapitel des 1. Korintherbriefes über die Auferstehungshoffnung, über die Zeugen der Auferstehung Jesu beschreibt. Und er schreibt über die Sinnlosigkeit des Lebens, wenn es keine Auferstehung geben würde. Viele Menschen glauben gar nicht an Auferstehung, oder sie wollen zumindest nicht glauben. Aber es gibt eine Auferstehung und es gibt ein jüngstes Gericht. Und anbetracht dessen schreibt Paulus: Verschlungen ist der Tod den Sieg. Wo ist, o Tod, dein Sieg? Er fordert den Tod heraus. Gib Antwort. Wo ist dein Sieg? Dein Sieg ist am Kreuz von Golgatha zunichte gemacht. Die Feinde Jesu dachten, wir haben ihn jetzt beseitigt. Diesen Messias, diesen Jesus von Nazareth. Wir haben ihn jetzt erlebt. Wir haben das Problem seiner Popularität erlebt. Der macht uns keine Konkurrenz mehr. Und 3 Tage später gibt es eine Auferstehung. Die Auferstehung des Messias, den sie getötet haben am Kreuz. Und an diesem Tod sind wir alle mitschuldig. Denn er musste sterben, weil er um der Sünde steht. Und die Sünde ist von ersten Menschen zur ganzen Menschheit durch. Keiner kann sagen, hey, ich bin an diesem Tod nicht schuldig. Das geht mich nichts an. Ich habe nichts damit zu tun. So, wir alle haben damit zu tun. Wir alle sind mitschuldig oder sind mitbeteiligt, dass das notwendig war, dass Jesus in die Welt kam, um für uns zu leben, uns ein Vorbild zu sein und auch zu sterben als ein vollkommenes Opfer. Die Sünde, so schreibt uns das Alte Testament, verlangt in den meisten Fällen das Blut fließt. Sünde muss durch ein Opfer, das Blut fließt, gesühnt werden. Natürlich gibt es auch andere Opfer, wo Früchte geopfert werden, aber bei Sünde werden Tieropfer verlangt. Da müssen Tiere geschlachtet werden. Ich habe das auch schon etwas gesagt, wiederholt mal. Ja, manche von uns haben Haustiere. Und manche Haustiere werden sogar besser behandelt wie manche Menschen, die auf der Straße leben müssen, weil was weiß ich noch, wo sie da gelandet sind. Stell dir vor, für deine Sünde muss dein Haustier getötet werden. Dann merkst du, ey, das macht was mit mir. Das tut mir weh, ich liebe dieses Tier. Und so hat der Vater im Himmel seinen Sohn geliebt. Und ich bin überzeugt, der Vater im Himmel empfand auch einen tiefen Schmerz, als Jesus am Kreuz sterben musste. Als Jesus rief: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Verlassen, weil der heilige Gott keine Gemeinschaft mit der Sünde haben kann. Und weil auch Jesu Leben die Last der Sünde der Menschheit gelegt wurde. Ja, es gibt Hoffnung, dieses Problem des Todes, wo ist und Tod dein Sieg? Der scheinbare Sieg wird zur Niederlage durch die Auferstehung Jesu. Und Jesus hat es schon vorausgesagt, als Lazarus sein Freund krank war, Da hat Maria und Martha drin gesagt und gesagt: Meister, komm, unser Bruder ist krank und Jesus verzieht. Er kommt nicht mehr. Und als er ankommt, endlich, da war Lazarus schon in der Grab. Und dann gibt es einen Dialog zwischen Jesus und Martha. Herr, wenn du früher gekommen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Und Jesus kontert und sagt: Hey Martha, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nie sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Ich bin Gegen diese Bedrohung des Todes setzt Jesus sein Wort und sagt: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin die Auferstehung. Ich bin die Lösung für dieses Problem des Todes. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Jeder, der an mich glaubt, wird leben in Ewigkeit. Er wird leben, auch wenn er stürbe. Also in anderen Worten, selbst wenn wir leiblich sterben würden, wird unsere Geistseele ewig leben, wenn wir an ihn glauben. Und da kommen wir später noch dazu, wir werden eines Tages einen neuen Leib bekommen, einen Auferstehungsleib. So, der Stachel des Todes ist die Sünde. Die Sünde führt zum geistlichen Tod. Die Sünde führt zum geistlichen Tod als erstes und als zweiter Schritt zum leiblichen Tod. Wenn wir uns nicht im Glauben an Jesus wenden, wenn wir nicht das Erlösungswerk Jesu für unser Leben anwenden. Und dann heißt es in 1. Korinther 15,25, also in diesem 15. Kapitel, denn er muss herrschen, also Jesus Christus muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod weggetan. Alles, was feindlich gegen Gott ist, wird irgendwann weggetan. Und dann heißt es in Offenbarung 20,14, und der Tod und der Hades, also der Aufenthaltsort der Toten, wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der Bestimmungsort für den Tod, der Feuersee. Der Ort, wo die Ungläubigen sein werden, wo der Teufel, die Dämonen, die bösen Engel und alle Ungläubigen die Ewigkeit verbringen werden. Der Feuersee. Und dort kommt auch der Tod hinein. Das ist das Ziel Gottes mit dem Tod, mit dem Feind Gottes, dem Tod. Gott hat eine Lösung für alles. Das, was die Sünde angerichtet hat, macht Gott rückgängig. Das heißt, in Römer 8,3 heißt es: dem, was für das Gesetz unmöglich war, Es ist ja doch das Leben des natürlichen Menschen gegeben. Das hat Gott möglich gemacht. Was? Und ein das Wort heißt, denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, das ist ein bisschen kompliziert zu verstehen, das ist paulinische, schwierige Materie. Das muss man einfach machen, aber es ist gar nicht so einfach, das Schwierige einfach zu machen. Also auf jeden Fall, das Gesetz des Geistes, beziehungsweise das Gesetz Geistes ist das Gesetz, das zum Leben führt. Der Geist Gottes führt immer zum Leben. Und das Gesetz der Sünde ist das Gesetz, das zum Tod führt. So, denn das Gesetz des Geistes und damit auch des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht. Also der Geist Gottes ist das, was in unser Leben kommt, wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen, wenn wir Jesus unsere Sünden bekennen. Wenn wir Buße tun, das heißt unser Gesinnung ändern, unsere Lebensrichtung ändern, weg von Gott, Lebensrichtung ändern, hin zu Gott. Sünde, viele Leute können Sünde nicht anfangen. Ich sage mal ein paar Begriffe, die uns helfen, das Wort Sünde besser zu verstehen. Es gibt mehrere Sündenkataloge, die man lesen könnte, Galater 5, Vers 16 bis 19, in Römer 1, 29 bis 32, 1. Timotheus 1. Also es gibt ein paar Sündenkataloge, die uns helfen zu verstehen, was ist überhaupt, was versteht Gott unter Sünde. Im Paradies war das zum Beispiel ungehorsam. Also wir haben nicht das getan, was Gott ihnen gesagt hat. Wir haben ungehorsam. Unglaube. Wir haben Gottes Wort nicht geglaubt. Ungerechtigkeit. Das heißt, nicht so handeln, wie sich Gott es vorstellt, sondern eigensinnig handeln. Gegen Gottes Wort. Das ist Sünde. Und zusammengefasst kann man Sünde so verstehen, Sünde ist, wenn ich ein Leben führe, getrennt von Gott. Wenn Gott mich nicht interessiert, losgelöst von Gott leben, ist Sünde. Also du kannst ein guter Mensch sein, du kannst, sage ich mal, keine Gabe haben, niemanden erschießen, anständig versuchen zu leben und trotzdem bist du ein Sünder. Wenn du nicht in Gemeinschaft mit Gott lebst, wenn du nicht dein Leben Gott übergibst, wenn du nicht Gott bittest, dich zu reinigen von der Sünde, dich zu befreien, was er am Kreuz getan hat, dann ist das Sünde in deinem Leben. Jesus, früher hat es Evangelisation gegeben und heißt, an Jesus kommst du nicht vorbei. Und das ist auch richtig so, an Jesus kommst du nicht vorbei. Aber heute ist Jesus für viele ein bedeutender Mensch, ein guter Mensch, ein Prophet, wenn man bei einer anderen Religion ist, ein Prophet. Und aber die Frage ist, ist Jesus mein Erlöser? Wenn er nicht mein Erlöser ist, dann wird er irgendwann mein Richter.
Halleluja,
es gibt Wahrheit, es gibt Wahrheit. Ja, und das ist eine grausame Wahrheit. Und wenn das eintritt, dass er unser Richter wird. Wisst ihr, ein Völkergericht, es gibt da mehrere Gerichte. Ja? Das Preisgericht, wenn die Gemeinde drückt wird, dann entscheidet wie Jesus, was von Lohn bekommt. Und dann kommt das Völkergericht. Das Völkergericht nach der Trübsalzeit, dann alle Völker versammeln. Und das steht in Matthäus 25. Und dann wird Gott oder Jesus, also wird die Menschen aufteilen in zwei Gruppen. Die Schafe und die Böcke. Die Schafe zur Rechten, die Böcke zur Linken. Das heißt, diejenigen, die nach Gottes Wille gelebt haben, das hat ein solches Herz frei. Und zu den anderen, zu den Böcken, würde man sagen, geht von mir, geht von mir. Ich kenne euch nicht. Ich kenne euch nicht. Die Frage ist, kennt Jesus mich und ich beim Namen? Kennt er uns? Und kennen bedeutet, wann kennt man jemanden? Nur wenn du im Bahnhof vorbeiläufst, siehst du viele Menschen. Aber du kennst nicht viele, vermutlich. Du kennst nur die, mit denen du Beziehung hast, die du immer hast, dein Nachbar vielleicht, also dein Verwandter, den kennst du, weil du hast Kontakt mit ihm, du sprichst mit ihm, du nimmst teil, ein Stück weit an sein Leben, und dann kannst du sagen, okay, ich kenne ihn, wobei kennen und kennen wieder zwei Verschiedene sind. Bei Jesus ist es ja so, dass es sehr wichtig ist, täglich mit ihm in Kontakt zu sein, damit er uns kennt. Er kennt uns sowieso, er kennt ja die Tiefen, die Verborgenen, die Dinge unseres Herzens. Aber entscheidend ist nicht, ob wir sagen, wir kennen ihn, sondern dass er uns sagt, ich kenne dich. Ich kenne dich. Und diese Gewissheit gibt der Heilige Geist. Der Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und das Zeugnis brauchen wir, wenn wir im Fachbegriff Heils Gewissheit. Ich bin gewiss, dass Jesus mich kennt, dass er mich liebt und mich angenommen hat. So. Denn was für das Gesetz unnötig war, es ist ja durch den natürlichen Menschen gehemmt. Schreibt die Grundübersetzung. Was bedeutet das? Das Gesetz, das Wort Gottes, das Alte Testament, die fünf Bücher Mose, die Psalmen, die Geschichtsbücher, also das Gesetz, das Wort Gottes, das geschriebene Wort Gottes, das diesem Wort Gottes war es unmöglich, dass wir ein Leben leben, das Gott gefällt, obwohl es nicht schlecht ist. Wort Gottes. Es ist ein gutes Wort Gottes. Aber es heißt, denn was für das Gesetz unmöglich war, gedanklich, es ist ja durch das Leben des natürlichen Menschen gehemmt. Also da ist die Unfähigkeit im natürlichen Menschen. Eine Kraftlosigkeit. Was da für eine Unmöglichkeit war, das hat jetzt Gott möglich gemacht. Er hat seinen eigenen Sohn um der Sünde willen in dieses sündige Leben hineingedacht, dessen Gestalt er auch annahm, Philipper 5 bis 8. Und dann heißt es, und verurteilte, also er, Gott, verurteilte die Sünde in diesem Seitenleib, in Jesu Leib. An Jesu Leib wurde dieses Gericht über die Sünde vollzogen. Und wenn wir dieses Kreuzesleib für uns in Anspruch nehmen, gilt es auch für uns, als wären wir persönlich am Kreuz gestorben. Durch den Glauben. Das wird uns zugerechnet. Das ist das Prinzip. Deshalb, an Jesus kommen wir nicht vorbei. Kein Mensch kommt an Jesus vorbei, wenn er in die Herrlichkeit, in den Himmel. Und wenn wir das so bedenken, dann mache ich mir ernsthafte Sorgen um diese Welt, weil ich erlebe in meinem Alltag Menschen, die leben sehr gut, die pflegen ihre Sportarten, die tun dann was, sie sollen eine Freizeit machen. Aber Gott spielt nicht keine große Rolle. Und das treibt mich um. Das macht was mit mir. Das ist mir nicht egal. Ich glaube, Gott ist es auch nicht egal. Gott ist traurig darüber. Wisst ihr, wir schöpfen das. Wir leben in einem der reichsten Länder dieser Erde. Dieser Erde, dieses Globus. Ja. Und manchmal denke ich, ist es wichtig, dass wir uns, sagen wir nicht, reden wir ein bisschen vorgegangen, dass wir uns die Wampe durchknallen, wo 100 Millionen bei der 800 Millionen geungewiss wird. Und das interessiert uns gar nicht. Warum? Es ist ja wichtig, dass es uns gut geht. Es ist wichtig, dass unsere Kasse steht. Oder? So ist es. Ja, deshalb, ich glaube, dass wir auch die Verantwortung haben gegenüber denen, die weniger haben. Als wenn ich an das Gleiche zum Beispiel an Lazarus denke, der reiche Mann lebte herrlich mit Freuden, lebte super, war super bekleidet. Super bekleidet, war wahrscheinlich angesehen in der Gesellschaft. Und vor seinem Hoftor lag der arme Lazarus, krank, ungelenkte Geschwüre. Er hätte gerne gegessen, was vom Tisch gefallen war, aber keiner gab es ihm. Keiner. Er hatte keine Möglichkeit, ranzukommen. Und dann starben beide. Und dann sagt Abraham, du bist jetzt im Ort des Balas. Der Lazarus. Der hat in diesem irdischen Leben viel Not gehabt im Leben. Jetzt geht es ihm gut. Und du hast dein gutes Teil schon gehabt in diesem Leben. Jetzt kann man dir nicht mehr helfen. Es ist vorbei. Und ich glaube deshalb, aus diesem Grund, das sollte uns umtreiben. Wir müssen sagen, deshalb habe ich auch das Angebot gemacht. An unserem Sicht, das ist jetzt 70 Jahre weiter. Lass uns ein Spendenprojekt machen. Wir spenden für Ägypten, für die Gemeindearbeit in Ägypten, ein islamisches Land, damit die Gläubigen dort unterstützt werden, dass sie dort wirken können, dass sie dort vorgehen. Wir können nicht die Welt retten. Deutschland kann nicht die Welt retten. Gemeinde Bali kann nicht die Welt retten. Wir können vielleicht nur Tropfen auf einen Stein machen. Aber lass uns die Tropfen machen. Lass uns das tun, was wir können, und Gott wird auch das vermehren. So, es geht um das Gesetz des Geistes. Dieses Gesetz des Geistes, des Lebens, ist die Kraft des Heiligen Geistes. Wenn wir ein gottseliges Leben leben wollen, ein Leben, das Gott gefällt, brauchen wir Kraft des Heiligen Geistes. Das Gesetz des Geistes Leben ist Kraft des Heiligen Geistes. Das Gesetz des Geistes wird dann in vollem Umfang wirksam, wenn sich Christen verpflichten, den Geist zu gehorchen. Wenn wir anfangen, das, was der Geist Gottes unter uns hat, zu tun, wenn wir gehorsam. Paulus spricht von Glaubensgehorsam. Glaube an das Erlösen für das Einsam. Aber dann gibt es auch einen Glaubensgehorsam, der nach der Erlösung folgen soll. Glaubensgehorsam. Dinge zu tun, die das Wort Gottes empfiehlt zu tun, das heißt nicht, dass wir gesetzlich sein müssen und uns so zwingen zu irgendwas, sondern der Geist Gottes, da heißt es, in dem Moment befindet sich, wenn der Geist Gottes in uns kommt, eine neue Kraft in unserem Innern. Der Geist Gottes ist diese Kraft von Pfingsten. Deshalb gibt Pfingsten eine Rolle. Jesus hat gesagt, wartet in Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus eurem, und ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet bezeugen, dass Gott lebt, weil ihr Gott erfahren habt, weil ihr eine Beziehung zu Gott habt. Da könnt ihr auch darüber reden, wer nur dies bei dir kennengelernt hat. Und über die göttlichen Dinge, die geistigen Dinge. In dem Moment, wenn wir den Geist Gottes gehorchen, wenn wir ihn nicht gehorchen, betrügen wir ihn und denken. Dann ist er traurig. Aber wenn wir ihn gehorchen, dann muss ich aber auch fragen, was willst du, Herr Gott? Was willst du von meinem Leben? Was soll ich denn tun? Und Gott wird antworten. Das kann ich euch versprechen. Und Gott fragt, ja, was soll ich tun? Gott wird antworten. Dann ist die Frage, will ich das als Gottes Stimme hören oder werde ich es verdrängen und sagen, nee, das kann nicht Gott sein. Weil das ist anstrengend oder das ist unbequem oder das erfordert was. Ich will eigentlich nicht so mich anstrengen oder irgendwas tun. Ich will nur glauben und das genügt doch. Und dann sage ich das. In dem Moment, wo der Geist Gottes in uns kommt, befindet sich eine neue Kraft in unserem Innern, die uns gefällt, Sünden und Versuchungen zu überwinden. Zu überwinden. Was ist das Problem? Unser altes Fleisch, unser altes Leben sucht die Komfortzone, das Bequem. Aber der Geist Gottes sagt, hey, steh auf, ich will dich gebrauchen, ich habe ein Projekt für dich. Oh, komm, ich gebe dir Begeisterung und Freude. Da ist was zu tun. Sprich mit jemandem oder was weiß ich, tu was. Wir brauchen diese Kraft des Heiligen Geistes, um Versuchungen zu überwinden. Mit was müssen wir überwinden? Wenn in der Kraft ist, wenn nicht in der Kraft des Heiligen Geistes. Das ist kein Luxus, sich nach dem Geist Gottes auszustrecken. Und dieser Geist Gottes wird Gottes Bestimmung für unser Leben erfüllen. Es geht ja auch darum, Gott hat einen Plan für unser Leben. Er hat einen Plan für dein Leben. Diesen Plan kannst nur du am allerbesten ausführen. Weil er dich individuell geschaffen hat, weil er dich berufen hat und weil er dich gebrauchen will. In deinem Umfeld, mit deiner Vergangenheit, mit deinem Leben. Nennst du die Frage. Fragen wir Gott, Herr, was kann ich tun, was soll ich tun, was wissen wir tun? Oder sagen wir, ja, ich bin gekehrt, jetzt bin ich ja gerettet, jetzt soll es nur mal 5 Grad sein. Und wenn ich ja zum Gottesdienst komme, ist doch alles gut. Also ich provoziere da ein bisschen. Gott glaubt nicht, dass wir uns kaputt machen. Sondern, wie heißt der Epheser 2:10? Gott hat Stimmen, Werke vorbereitet, in denen wir wandeln sollen. Und wenn wir in diesen Werken wandeln sollen, wird er uns die Befähigung dazu schenken, sonst würde er uns nicht diese Aufgabe geben, dieses Werk zu tun. Ich glaube nicht, dass Gott ein Sadist ist, der uns verändern will, oder dass er uns überfordern will. Oder sonst etwas, was uns widerstrebt, sondern ich bin überzeugt, Gott wird uns Freude auch schenken. Gott wird uns Kraft schenken und er wird diesen Geist Gottes in den Sohn, der Geist in den Sohn befähigen und motivieren, dass wir das tun wollen und dass wir, wenn wir es getan haben, eine Freude bekommen, die die Welt nicht geben kann. Wenn wir erleben, dass Gott etwas mit uns gemacht hat, was übernatürlich war, was Ewigkeitswert haben wird. Hallo? Dann bekommst du, wenn du Gott gehorsam bist, bekommst du Ewigkeitswert. Hallo? Also Leute, das soll doch wichtig sein. Du willst doch wichtig sein. Und beachtet werden, ja? Diene dem Herrn, sei ihm gehorsam. Und der Herr wird dich beachten. Er wird dich belohnen. Und ich weiß, ich bin auch. Und ich wir da haben wir ein Problem, und dann bin ich auch fast ein Mensch. Die meisten, also es gibt ja auch so solche Leute, die mal auf die Bibelstunde gehen, und dann gehen sie ins Praktikum, und dann manchmal müssen sie dann irgendwie einen Saal aufräumen oder so ein Einreichen tun, so ein praktisches. Und es soll ja auch schon vorgekommen sein, dass jemand gesagt hat, hey, für das bin ich aber nicht berufen. Aber das Wort Gottes sagt uns, wer treu ist im Kleinen, wird er immer mehr setzen. Also fangen wir an, im Kleinen Dingen mal treu zu tun. Amen. Und wisst ihr, selbst in so einer kleinen Gemeinde bei uns gibt es so manches Kleines zu tun, was irgendjemand tun sollte. Damit es gelingt, damit alles zusammenwirken kann. Und Gott freut sich darüber. Ich möchte zum letzten Vers kommen. Da heißt es, im letzten Vers heißt es, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Gott gibt uns den Sieg. Gott gibt uns den Sieg. Wir wollen leben im Sieg und Gott gibt uns den Sieg. Übrigens noch eine Stelle mit dem Thema Versuchung. Wandel im Geist. Und du wirst die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Ich zeige dir ein kleines Beispiel auf. Ich hätte es ja gerne auch Süßigkeiten. Und man darf es ja nicht übertreiben mit Süßigkeiten. Und ich glaube nicht, dass Gott etwas dagegen hat, wenn wir das essen, was wir gerne essen. Manche essen dann Fleisch, manche essen dann Kuchen und so. Und ich sage euch eines. Wenn Gottes Geist redet, dann gibt es bei dir auch Zeiten und nichts Süßes essen. Weil mit dem Geist oder die Lust des Fleisches nicht erfüllt. Also wir werden durch Gottes Geist in die Lage versetzt, auch unsere Essgewohnheiten, unsere Lebensgewohnheiten zu disziplinieren. Das macht der Geist Gottes. Viele Leute nehmen enorm viel Geld aus, um abzunehmen und was weiß ich was, um Muckis zu bekommen im Fitnessstudio und so weiter. Viel Geld. Aber ich sage dir, das beste, das billigste Mittel ist, der Gehorsam ist im Heiligen Geist gegenüber. Da wirst du so leben, wie Gott will, und es wird bestimmt ein gesundes Leben sein. Ein gutes Leben. Amen. Die Lösung für manche Probleme, die würden sich lösen, wenn wir Gottes Furcht kennen würden. Ich darf nicht sagen, dass wir in diesem Bereich Probleme hatten, manchmal Streit haben und die Streit haben, die Geld ein bisschen mehr wie sonst. Aber nur nebenbei. Zum Schluss noch der Sieg. Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Eine kleine Geschichte. Ein Mann namens Guy King erzählt einmal von einem großen Jungen, der im Bahnhof stand, als der Zug einfuhr. Der die heimische Fußballmannschaft nach einem wichtigen Spiel wieder nach Hause brachte. Der Junge rannte auf den ersten Mann zu, der aus dem Zug stieg und fragte atemlos, wer hat denn gewonnen? Und dann lief er den Bahnsteig entlang und schrie begeistert, wir haben gewonnen! Wir haben gewonnen! King Kai-King beobachtete das alles und dachte, also wirklich, wie hat dieser Junge eigentlich zu dem Sieg beigetragen? Was hatte er schon mit dem Kampf auf dem Fußballplatz zu tun? Die Antwort darauf lautet natürlich, überhaupt nichts. Aber weil er in derselben Stadt wohnte, identifizierte er sich auch mit der dortigen Fußballmannschaft und nahm ihren Sieg selbstverständlich auch als seinen eigenen Sieg an. Und so ist es auch mit dem Sieg Jesu. Der Sieg Jesu ist auch unser Sieg. Amen. Und nur so können wir überwinden. Nur so können wir, ich sage dir mal eins, gibt es Leute, die Schwierigkeiten haben, und morgen das Leben aus dem Kopf, weil sie eine depressive Verstimmung haben. Du, ja, ich hatte ja auch schon eine depressive Verstimmung. Wenn es im Geschäft nicht gelaufen ist oder was weiß ich, in der Gemeinde war die Zeit nicht, dann willst du lieber im Bett sein, geht nicht nur kurz sitzen. Und dann irgendwann gibt der Geist Gottes die Idee, im Namen Jesu, ich kann aufstehen. Und dann stehst du auf. Und dann lebst du diesen Tag im Namen Jesu. Und dann klappt's. Das ist die Antwort. Eine andere habe ich nicht. Es gibt keine, natürlich gibt es auch Leute, die medikamentös betreut werden müssen. Sagt man einem depressiven Verstimmung, keine endogene Depression. Also, aber so, das, was wir als normaler Mensch so im Alltag erleben, der Herr kann helfen. Es geht, die Ziel Jesu für uns in Anspruch zu nehmen. Ein letztes Beispiel ist der Reinhard Bonnke, wir kennen ihn, er war Afrika-Missionar, 100.000 mit dem Evangelium versorgt. Die Kraft des Heiligen Geistes ist der Schlüssel für ein siegreiches Christentum. Kraft des Heiligen Geistes. Dürfen diese Kraft nicht unterschätzen. Wir brauchen diese Kraft. Wir brauchen diese Kraft des Heiligen Geistes. Miteinander wird unser Leben ein verändertes Leben werden. Du liest hier nochmals, unser Christsein ist ein Marathon. Es ist kein Sprint. Kurz, eine Lösung und alles okay. Nein, wir brauchen die konsequente Dauer, die Durchhaltung. Ein Durchhaltung. Es gibt uns nur der Heilige Geist. Und ich hoffe und glaube und weiß es auch von vielen Leuten, dass wenn wir so leben, sind wir auch ein Beispiel für Menschen, die Gott nicht kennen. Und sie werden fragen, wie schaffst du das alles? Und dann kannst du sagen, was die Quelle deiner Kraft ist. Es ist Gott. Es ist der Heilige Geist. Da. Natürlich kann dann jemand auch ein bisschen komisch gucken, aber das müssen wir aushalten. Amen. Hast du das ausgedrückt? Bei Jesus, du bist gut und ich danke dir, dass dein Wort die Wahrheit ist. Und Herr, du willst, dass wir auch gesellschaftsrelevant sind, dass wir eine Rolle spielen in dieser Welt, in dieser Stadt, in dieser Wohngegend, wo wir platziert sind. Und Herr, wir wünschen uns, dass dein Sieg offenbar wird. Der Sieg mit dem Tod und alles, was den Tod bringt, Fleischlichkeit, Gottlosigkeit, Dinge, die dir widerstreben, dass wir diese Dinge meinen können, dass wir darüber wegkommen, dass wir in deinem Willen leben, dass wir in Übereinstimmung mit deinem Willen leben können. Danke, dass du unsere Hoffnung bist und die Auferstehungshoffnung unsere Hoffnung geworden ist. Danke, Herr, für diese Hoffnung. Diese Hoffnung, die den Tod widerstrebt und gegenübersteht. Und sagen kann, Tod jetzt, wo ist dein Sieg? Unser Sieg ist der Sieg Jesu. Die Auferstehung. Die Auferstehung aus dem Tod. Amen. Amen. Werde nun beten. Ich danke dir für das Leben. Danke, dass du mich